Also wenn wir uns die Lebenserwartung von obdachlosen Menschen angucken, dann ist die im Vergleich zur Normalbevölkerung um 15 bis 20 Jahre verringert. Ja? 15 bis 20 Jahre. Ich habe früher immer gedacht, ich würde gerne mal auch für Ärzte ohne Grenzen arbeiten und irgendwie ist das für mich gerade so wie Ärzte ohne Grenzen mitten in Berlin.
Der Amboss-Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Medizin für Obdachlose. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Morgen beginnt das neue Jahr und gleich vorneweg, ich hoffe, ihr rutscht alle gut rüber und feiert schön. Wir wollen diese letzte Episode des Jahres 2024 dazu nutzen, den Blick aus den Wohnzimmern heraus, wo es ja zum Jahreswechsel oft mal ein gutes Essen und eine schöne Zeit mit Freundinnen und Freunden gibt, hinaus auf die Straße zu lenken. In der Kälte leben nämlich zigtausende Menschen. Obdachlose. Und das ist durchaus auch ein medizinisches Thema, denn Obdachlosigkeit geht häufig mit gesundheitlichen Problemen und Verwahrlosung einher und häufig sind diese Menschen auch nicht krankenversichert, sodass sie drohen, durch das Netz unserer Versorgung zu fallen. Wie man Obdachlosen trotzdem eine gute medizinische Versorgung anbieten kann und worauf es dabei ankommt, das besprechen wir heute. Dazu begrüße ich herzlich Dr. Christoph Biella. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und er arbeitet Vollzeit bei der Jenny Della Torre Stiftung. Das ist eine Stiftung, die in Berlin obdachlosen Menschen hilft und sie medizinisch versorgt. Dr. Biella, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, schönen guten Tag, Herr Wingert. Vielen Dank für die Einladung. Und freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Ich mich auch. Es ist ja ein sehr spannendes Thema und es ist auch ein relevantes Thema. Jetzt gerade zum Jahreswechsel ist es sehr kalt draußen. Ich würde mich zu Beginn gerne erkundigen, wie steht's denn um die Versorgung obdachloser Menschen in Deutschland?
Genau, jetzt haben Sie die schwierigste Frage direkt an den Anfang geschaltet, weil da muss ich ja weiter ausholen. Ich habe mich ja auch mit unserer Schirmherrin hier im Vorfeld des Interviews ja mehrfach unterhalten. Die ist ja schon seit 30 Jahren in der Versorgung von Obdachlosen, also seit 1994 mit dabei. Also was wir generell sagen können, ist, dass sich die Versorgung gebessert hat. Zu 1994 gab es hier in Berlin in Pankow eine Sprechstunde, 2 Stunden die Woche. Frau Dr. Della Torre hat dann am Ostbahnhof angefangen, ist dann irgendwann dort auch voll eingestellt worden, also 40 Stunden die Woche. Und da kamen dann so 30 bis 40 Obdachlose pro Tag. Sie hat berichtet, dass manchmal auch wirklich Schlangen bis dann 20 Uhr am Abend waren, weil so viele Menschen eben versorgt werden mussten. Und zu dem Zeitpunkt war das wirklich die einzige Praxis in Berlin. Im Laufe der Jahre sind dann immer mehr Praxen, Zentren dazugekommen, Caritas, Zoo, Notunterkünfte. Es gibt auch eine kleine Krankenstation, auch mit einer angeschlossenen Arztpraxis, sodass man sagen kann, dass sich das Angebot wirklich gebessert hat. Was jetzt die Situation der Obdachlosen oder Wohnungslosen angeht, da würde ich sagen, ist es gemischt. Vor allen Dingen auch dadurch bedingt, dass die Anzahl der Wohnungslosen, Obdachlosen ja wirklich ständig zunimmt. Und dass alle, also nicht nur wir, sondern auch andere Einrichtungen ständig am Limit des Möglichen arbeiten. Auch die Krankenhäuser, die uns berichten, dass es schon sehr schwierig ist, da wirklich auch eine Versorgung zu gewährleisten. Ein großer Unterschied zum Anfang ist, dass ja 2007 eine Pflichtkrankenversicherung eingeführt wurde. Das hat Vorteile. Die Patienten haben jetzt eine Krankenkassenkarte. Vorher war es so, dass sie so quartalsweise mit Scheinen das irgendwie hinkriegen mussten. Das heißt aber jetzt, wenn ich eine Meldeadresse habe, wenn ich Bürgergeld beziehe, dann kann ich eben auch in diese Krankenversicherung reinkommen. Ein riesengroßer Nachteil ist aber, dass dadurch eben hohe Schulden für die Patienten entstehen. Das heißt also, dann der Patient wird dann mit unserer Hilfe wieder krankenversichert und bekommt dann später eine Nachricht von der Krankenversicherung. Ja, wir freuen uns, dass wir Sie jetzt hier in unserer Krankenversicherung begrüßen dürfen. Dadurch, dass Sie so und so viele Jahre keine Beiträge bezahlt haben, sind jetzt Schulden von 10.000 bis 40.000 Euro entstanden. Und da können Sie sich ja vorstellen, ne? Also das könnte ich nicht mal so eben aus der Hüfte stemmen. Und das ist einfach eine riesengroße Hürde, die da unseren Patienten in den Weg gelegt wird. Und da wäre auch ein riesengroßer Appell an den Gesetzgeber, dass da die Gesetzeslage so verändert wird, dass diese Schulden nicht mehr bestehen.
Die finanzielle Situation ist ja meistens wahrscheinlich eh schon angespannt, aber dann heißt Krankenversicherung erst recht Ruin.
Sozusagen, ne? Also das ist eine Kann-Regelung auf Seite der Krankenversicherung, das heißt, die müssen das nicht machen, aber die meisten machen das eben und dann muss der Patient eben gucken, also wie das irgendwie möglich ist, das abzustottern. Aber das heißt, also ich als Patient bin ich total froh darüber, wieder näher in die Gesellschaft reingerückt zu sein. Und dann kommt dann dieser Riesendämpfer. Und Sie können sich auch vorstellen, dass sich unsere Patienten dann dreimal überlegen, ob sie überhaupt wieder in diese Regelversicherung reingehen wollen. Und das heißt also deshalb eben so, wie ist die Situation gemischt? Ja, es gibt immer mehr Obdachlose. Es gibt da eben diese große Hürde, die ich geschildert habe. Das heißt, trotz des deutlich verbesserten Angebots besteht immer noch enormer Handlungsbedarf.
Kurze Zwischenfrage. Sie haben jetzt obdachlos und wohnungslos als Worte unterschieden. Was ist da der Unterschied?
Also wir machen sogar bei uns nochmal eine andere Definition, aber die offizielle Definition ist, also wohnungslos ist jemand, der keine eigene Wohnung hat, also keinen Mietvertrag, keinen Pachtvertrag, aber auch Menschen, die in Notunterkünften unterkommen, in Wohnheimen, die vielleicht bei Freunden untergebracht sind, all die werden als wohnungslos erfasst. Und obdachlos in dem Sinne ist dann wirklich, wer auf der Straße schläft, wer unter Brücken schläft, wer in Zelten schläft, in U-Bahn-Stationen, das sind Obdachlose. Und das ist natürlich auch wichtig, nochmal eine Unterscheidung zu machen, weil eben bei den Obdachlosen nochmal schlechtere medizinische Bedingungen herrschen.
Und Sie kümmern sich um obdachlose Menschen oder auch um Wohnungslose?
Wir kümmern uns laut Satzung eben um Menschen in Not. Darunter fallen Wohnungslose und Obdachlose. Wir haben aber auch teilweise Patienten, die dann wieder eine Wohnung bekommen haben. Aber also vor allen Dingen Wohnungslose und Obdachlose sind unsere Patientengruppe.
Und wenn ich jetzt nochmal fragen darf, also wenn jetzt da 40.000 Euro Schulden drohen und werden sich ja wahrscheinlich viele dazu entschließen, sich nicht kranken zu versichern, können Sie dann überhaupt Ihre PatientInnen abrechnen?
Nee. Wir sind ja eine Stiftung und das Gesundheitszentrum wird eben durch die Stiftung finanziert. Also wir sind ausschließlich durch Spendengelder finanziert. Es gibt dann natürlich auch Patienten, die vielleicht eine Krankenversicherung haben oder vielleicht durch einen Angehörigen auch ein bisschen Geld zur Verfügung haben, die uns dann irgendwie was geben wollen. Wir rechnen keinen Patienten ab. Das wird alles durch Spenden finanziert.
Mich würde es jetzt mal interessieren, medizinisch. Welche gesundheitlichen Herausforderungen gibt es denn bei Wohnungslosen, bei obdachlosen Menschen häufig, vielleicht auch gerade im Unterschied zu Menschen, die eine Wohnung haben?
Genau, also die gesundheitlichen Herausforderungen sind wirklich sehr vielfältig. Vielleicht wirklich so die krasseste Zahl, die mich auch immer wieder schockiert vorab. Also wenn wir uns die Lebenserwartung von obdachlosen Menschen angucken, dann ist die im Vergleich zur Normalbevölkerung um 15 bis 20 Jahre verringert. Ja, 15 bis 20 Jahre, das ist ja enorm. Also hier in Deutschland, wir reden jetzt nicht über Entwicklungsländer, sondern wir reden über Menschen, die in Deutschland leben und eben so eine krasse Einschränkung der Lebenserwartung haben. Wir haben eine deutlich erhöhte Morbidität. Wir haben einfach auch Probleme. Also wenn Sie jetzt zum Arzt gehen mit einer Erkältung, dann werden Sie untersucht, dann bekommen Sie vielleicht ein Medikament verschrieben und dann wird er aber auch sagen, naja, tun Sie sich mal Ruhe an, ne? Werden Sie jetzt krankgeschrieben, Bettruhe und dann wird das schon wieder. Ja, aber kann ich meinem Patienten ja gar nicht sagen. Der hat kein Bett. Wenn der Patient nicht auf der Straße schläft, dann kann er vielleicht in Notunterkünften unterkommen, aber es sind ja Massenunterkünfte. Ja, das ist auch nicht an Ruhe zu denken. Ich hatte eben die Krankenwohnung erwähnt, wo die eben auch gedacht ist für solche Fälle, dass Menschen auch mal zur Ruhe kommen können, aber da gibt es nur ganz wenige Plätze. Wir haben eine deutlich erhöhte Anzahl an psychischen Erkrankungen, an Suchterkrankungen. Der Drogenkonsum hat zugenommen. Patienten, die zu uns kommen, haben in der Regel sehr lange gewartet, bis sie zum Arzt kommen. Das heißt, alle Krankheitsbilder, die wir sehen, sind schon sehr stark vorangeschritten. Früher, als ich in Schweden gearbeitet habe, ging es vor allen Dingen auch um das Normalisieren. Man hat untersucht, man hat Blut abgenommen und festgestellt, dass soweit alles in Ordnung ist. Hier habe ich teilweise Tage, wo ich jeden zweiten Patienten ins Krankenhaus überweise. Das sind natürlich ganz andere Rahmenbedingungen, denen wir hier gegenüberstehen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben in Schweden gearbeitet. Meistens sind die ja irgendwie in allem am besten, zumindest wenn man sich die Statistiken ansieht.
Naja, also das ist das, was die Schweden behaupten.
Okay. Aber also da haben Sie auch mit obdachlosen Menschen gearbeitet in Schweden?
Nee. Wir hatten jetzt im September war eine schwedische Delegation tatsächlich hier von schwedischen Assistenzärztinnen. Und das war ganz spannend, mit denen in Austausch zu gehen. Also so in meinem medizinischen Alltag in Schweden hatte ich keinen Kontakt mit Obdachlosen. In den größeren Städten gibt es das auch, aber das ist nicht so stark ausgeprägt wie bei uns. Ja, ich kann Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, woran das liegt. Also in Schweden gibt es ja nur eine Versicherung, Also es gibt kein so duales System wie bei uns. Und letztendlich muss man ja auch sagen, dass das Berlin und Deutschland ja auch ein riesiger Magnet ist. So, also wir haben ja im Moment auch ganz, ganz viele Menschen eben aus dem europäischen Ausland, die zu uns kommen, die obdachlos sind, die wohnungslos sind und versorgt werden müssen. Genau, also da kann ich Ihnen jetzt leider kein schwedisches Patentrezept, das hätte ich auch gerne, aber das gibt es nicht.
Gibt es denn aber Statistiken oder Studien, die zeigen, wie es um die gesundheitliche Lage von Menschen in Not, obdachlos, wohnungslos in Deutschland steht?
Also vom Statistischen Bundesamt werden die untergebrachten Wohnungslosen erfasst. 2022 waren wir bei knapp 180.000, ein Jahr später bei 370.000 und Stand 31. Januar diesen Jahres sind wir bei 440.000. Da muss man sagen, da werden eben auch Geflüchtete aufgenommen und ein großer Anstieg ist eben aus Geflüchtete aus der Ukraine. Aber also es nimmt einfach in allen Bereichen stetig zu. Es gibt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. und die hat eine Schätzung für 2020 rausgegeben und die schätzen da 50.000 Obdachlose in Deutschland und 607.000 Wohnungslose. Es ist ja wirklich auch also schwierig statistisch zu erfassen. Das ist ja auch eine enorme Dunkelziffer. Wir führen hier auch eine Statistik, aber das ist auch oft im Wechsel. Also mal sind die Patienten auf der Straße, mal sind sie in der Notunterkunft untergebracht, dann vielleicht nochmal kurz bei Freunden. Eine enorme Fluktuation und das ist schwierig da an exakte Zahlen ranzukommen. Aber was wir eben in Deutschland sehen, in Berlin, in Europa, dass die Zahlen der Wohnungslosen stetig steigen. Das wäre jetzt so wenn die allgemeinen Zahlen und dann Statistiken oder Studien im medizinischen Bereich gibt es nicht so viele. Es gibt sie und ich möchte eine Studie hervorheben, die wurde eben hier in unserem Gesundheitszentrum durchgeführt. Ist eine retrospektive Sekundärdatenanalyse aus dem Institut für medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité. Und da wurden eben, also unser Gesundheitszentrum gibt es ja seit 2006. Und im Zeitraum 2006 bis 2020 wurden retroaktiv aus unseren Patientenakten, Patientenkarten, Daten erhoben, um zu gucken, wie viele Konsultationen haben wir, wie oft kommen die Patienten im Schnitt, aus welchen Ländern kommen die Patienten, was sind das für Erkrankungen, die behandelt werden. Und die Datenerhebung wurde 2022 abgeschlossen. Und da bin ich nächste Woche auch nochmal im Gespräch. Da sollte es einen zweiten Teil zu diesem Studienbericht geben. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel diese Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V., die verfasst auch eine Statistik und es gibt hier in Berlin einen runden Tisch, wo verschiedene Akteure, die jetzt für die Gesundheitsversorgung Obdachloser und Wohnungsloser zuständig sind, auch Zahlen veröffentlichen. Also da kann man dann auch vergleichen und die Autoren der Studie haben gesagt, dass es schon auch schwierig ist, zu verallgemeinern. Also es wurde ein Zentrum beleuchtet. In einem anderen Zentrum haben wir vielleicht nochmal ein anderes Klientel, eine andere Zusammensetzung dort, sodass es schwierig ist, da allgemein über Obdachlose, Wohnungslose zu sprechen.
Aber gibt es schon Daten, die man da rausziehen kann?
Genau, die Patienten, die zu uns kommen, die werden genauso krank wie die allgemeine Bevölkerung auch. Das heißt also jetzt zur Erkältungssaison haben wir ganz viele Infekte der oberen Atemwege. Aber es gibt natürlich Besonderheiten. Da möchte ich die parasitären Erkrankungen hervorheben. Scabies, also Krätze, Läuse, also Kopfläuse, Kleiderläuse. Das ist, ich würde nicht sagen unser täglich Brot, aber das sehen wir wirklich mehrmals die Woche. Und das ist ja auch wirklich was enorm viel Zeit braucht. Der Patient muss erstmal ordentlich untersucht werden, dann muss oft das Kopfhaar rasiert werden. Wir haben hier die Möglichkeit, dass der Patient duschen kann. Nach dem Duschen bei Scabies wird dann mit Permethrin eigentlich der ganze Körper eingerieben. Der Patient braucht neue Kleidung, dann muss eine Woche später die Nachversorgung stattfinden. Und man muss auch eben gucken, am Anfang habe ich mal gedacht, ah, okay, jetzt habe ich hier Scabies erkannt, super. Aber mit der Zeit wird man nochmal genau, okay, ich gucke nochmal auf die Haare, ah, da bewegt sich doch auch was, in der Kleidung hat sich auch wieder was bewegt. Das sind ja Erkrankungen, die ich so vorher nie gesehen habe. Dann Ulcera Cura ist, würde ich sagen, so unsere Hauptdiagnose. Einfach durch die Lebensumstände der Menschen bedingt. Viel stehen, viele, die nur im Sitzen schlafen. Alkoholabusus, der eben auch dazu beiträgt. Dann sehen wir, also bei den Hauterkrankungen ist Impetigo contagiosa an erster Stelle. Das kannte ich vorher nur so als Kinderkrankheit. Ja, ne? Also so ja. Honiggelbe Krusten um den Mund. Und dann sieht man hier auf einmal Menschen, die jetzt wirklich am ganzen Körper diese eitrigen Läsionen haben. Das ist kann aber sehr gut behandelt werden. Also entweder topisch oder dann aber, wenn es ja am ganzen Körper auch ausgebreitet ist, dann mit oralen Antibiotika.
Wieso ist das so häufig bei obdachlosen Menschen?
Durch die schlechten hygienischen Bedingungen. Ne? Also wenn ich eine kleine Wunde habe, dann kann ich die ja ganz schnell gut versorgen. Aber wenn ich, also wir haben ja Patienten, die teilweise wochenlang nicht geduscht haben, die eben auf der Straße schlafen, die sich vielleicht auch also mit anderen Menschen dann Dinge teilen, vielleicht dann auch ein engerer Körperkontakt. Und dadurch sind eben Erkrankungen, die so für uns eigentlich sehr schnell handelbar sind, ist da die Möglichkeit, dass sie sich ganz stark ausbreiten. Genau, und dann Verletzungen, ne? Also Traumata, sei es durch körperliche Auseinandersetzungen, sei es aber auch durch Substanzmissbrauch, dass man dann da irgendwie gestürzt ist. Dann natürlich auch ganz viele Menschen mit psychischen Erkrankungen, die uns eben auch vor große Herausforderungen stellen, weil wir hier beratend tätig sein können, aber eben keine psychiatrische Behandlung anbieten können. Das macht es nochmal, also die Versorgung psychisch Kranker, Obdachloser, Wohnungsloser, das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Da gibt es noch eine andere Stelle in Berlin, die sich, also die da auch mit Medikamenten auch behandeln kann, aber da gibt es sehr wenige Angebote, leider.
Also ganz verschiedene Krankheitsbilder, die verschiedene Therapieformen notwendig machen. Wie klappt das mit der Nachsorge? Das stelle ich mir schwierig vor. Da muss man ja Antibiotika beispielsweise über mehrere Tage geben. Und auch bei einer Skabies-Behandlung ist ja manchmal nach einer Woche bei ausgedehntem Befall eine weitere Versorgung notwendig.
Genau, also das ist ja so ein Wunderpunkt, den Sie jetzt ansprechen. Ich würde sagen, also was die Therapieadhärenz angeht, ist es wirklich gemischt. Wir haben ja die große Herausforderung, Menschen zu behandeln, die eben sehr schlechte Grundvoraussetzungen haben. Wir sehen Erkrankungen, die schon sehr weit fortgeschritten sind, und um da wirklich auch gut therapeutisch arbeiten zu können, sind wir vor allen Dingen darauf angewiesen, dass die Patienten regelmäßig kommen. Wenn ich jetzt offene Wunden an den Beinen habe, dann machen wir es so, dass wir die Patienten jeden Tag einbestellen. Das ist zum einen, um wirklich die Wundversorgung zu gewährleisten, aber auch so der Gedanke, dem Patienten so eine Struktur mit an die Hand zu geben. So, da ist jetzt morgen der feste Termin, dann probiere ich mich vielleicht nochmal zusammenzureißen und das Bier vielleicht eher ein bisschen später erst zu trinken. So, und also wenn die Patienten wirklich regelmäßig zu uns kommen, dann können wir da auch wirklich trotz der schlechten Grundvoraussetzungen sehr gute Ergebnisse erzielen. Also das Ziel unserer Stiftung ist ja die Reintegration der Menschen. Das ist natürlich ein sehr hohes Ziel und auch ein sehr langer und steiniger Weg. Aber das Medizinische ist ein Teil, eine Säule unseres Gesundheitszentrums. Dann geht es ja vor allen Dingen auch um die Versorgung von Grundbedürfnissen, dass wir hier Frühstück und Mittagessen anbieten können, dass wir eine Kleiderkammer haben, dass es hier Duschmöglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit zur psychologischen Beratung. Wir haben hier Zahnärzte, die ehrenamtlich arbeiten, und wir haben eine Sozialarbeiterin.
Also wirklich Unterstützung auf allen Ebenen, weil Sie jetzt gerade auch die Wundversorgung angesprochen haben. Da würde ich einmal gerne auf unseren CME-Kurs, auf unsere Online-Fortbildung zu Wundversorgung hinweisen. Das ist ein Online-Kurs, den wir zusammen mit dem Berufsverband der Deutschen Chirurgie auf den Weg gebracht haben. Der bringt 15 CME-Punkte und behandelt alles, was man wissen muss. Wie beurteile ich Wundheilungsphasen? Wie mache ich richtig eine Fotodokumentation? Welche Verbände benutze ich wann? Was gibt es für Zusatzmaterialien, die ich nutzen muss? Das ist ja manchmal durchaus komplex. Und es gibt jede Menge verschiedene Materialien auf dem Markt. Danach habt ihr absoluten Durchblick, was Ulzera, diabetisches Fußsyndrom oder eben auch PAVK oder chronisch venöse Insuffizienz angeht. Ein Link und ein Rabattcode in den Shownotes. Dr. Biela, Sie haben jetzt gesagt, Sie versorgen die Menschen, die bei Ihnen Rat und Hilfe suchen, auch auf ganz verschiedenen Ebenen, unter anderem auch mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Gelingt es denn dadurch, die Menschen wieder in die Regelversorgung zu überführen?
Also wir freuen uns am meisten, wenn der Patient, die Patientin zu uns kommt mit der Krankenkassenkarte in der Hand und dann eben wieder im Regelsystem da drin ist. Aber auch dann, selbst wenn die Patienten das geschafft haben, ist es oft so, dass dann erst auch noch die Versorgung über uns stattfindet. Man hat ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ich weiß, es ist ja auch für so die Normalbevölkerung auch gar nicht leicht, Hausärzte oder auch Spezialisten zu finden, sind ja auch oft lange Wartezeiten. Und so von dem, was ich Ihnen geschildert habe mit den parasitären Erkrankungen, das würde ja letztendlich jeden Hausarztrahmen sprengen. Das kann ja dort gar nicht versorgt werden. Also, so dass es gewisse Erkrankungen gibt, die eigentlich nur bei uns wirklich auch adäquat versorgt werden können. Dann ist es aber auch wichtig, dass wir eben, wenn wir uns um die Patienten kümmern, dass wir auch immer wieder fordern, dass wir immer wieder sagen, okay, Du musst dich aber auch darum kümmern, dass du wieder in eine Versicherung reinkommst. Wir sind hier limitiert in unserer Diagnostik. Zu deinem eigenen Wohl ist es besser, wenn du irgendwann wieder im Regelsystem bist. Dann kannst du auch nicht nur hausärztlich, sondern auch von anderen Spezialisten betreut werden. Wir haben keine Kooperation mit Hausärzten. Ich möchte aber an dieser Stelle die Clearingstelle hervorheben, die sich eben um Menschen kümmert, die keine Krankenversicherung haben. Da können dann zum Beispiel bei dringenden Operationen können Kosten, wenn genug Geld da ist, übernommen werden. Und die haben auch ein Netzwerk von niedergelassenen Ärzten. Das heißt, wenn ich nicht krankenversichert bin, kann ich mich an die Clearingstelle wenden und dann bekomme ich wie so einen Schein, wo dann drin steht, für dieses Quartal sind Behandlungen bis zu dem und dem Betrag abgedeckt. Das können dann die niedergelassenen Ärzte über einen einfachen Satz der Gebührenordnung abrechnen. Das geht auch für Apotheken, dass dann Medikamente bis zum bestimmten Betrag abgesichert sind. Alles, was darüber hinausgeht, da muss man dann nochmal erneut die Clearingstelle kontaktieren.
Da gibt es ja auch sehr engagierte Studierende und auch ärztliche KollegInnen, die das im Rahmen der Medinetze machen, ne?
Genau. Aber natürlich, also auch die Clearingstelle, da war jetzt letztens ein Beitrag im Magazin der Berliner Ärztekammer, die suchen auch händeringend noch mehr Kooperationspartner. Da sind also zwei Praxen dann beschrieben, die einen, die das schon seit 1980 machen, da ging es dann auch um die Versorgung von HIV-Patienten, eine Augenarztpraxis, die es noch nicht so lange macht, aber die beschreiben, dass es in der Regel sehr gut auch in den Alltag integrierbar ist. Also ich denke, bei ausgewählten Patienten klappt das gut. Bei manchen Patienten, wie ich eben geschildert habe, würde ich sagen, dass das sehr, sehr schwierig ist, in der Hausarztpraxis zu handeln.
Dann setzen wir auf jeden Fall mal einen Link in die Shownotes. Einmal zu Ihnen, aber auch zur Clearingstelle. Vielleicht findet sich ja in unserer Hörerschaft jemand, der zuhört und denkt, Mensch, das ist doch eigentlich ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, da vielleicht mitzuhelfen ehrenamtlich.
Das wäre wirklich toll, ja.
Jetzt muss ich aber mal nachfragen. Sie haben jetzt gesagt, Stiftungen machen das, Ehrenamtliche machen das, kirchliche Träger machen das, die Caritas haben Sie angesprochen. Ist das nicht eigentlich eine staatliche Aufgabe, sich da um die Versorgung der Wohnungslosen, Obdachlosen zu kümmern?
Natürlich ist das eine staatliche Aufgabe und der Staat macht auch viel. Aber mein Eindruck ist, dass die staatlichen Mühlen doch sehr langsam mahlen. Und auch als ich jetzt im Gespräch mit Frau Dr. Della Torre war, bei ihr war dann ja einfach irgendwann der Impuls, okay, also wenn ich das jetzt nicht selber in die Hand nehme, dann wird das noch Jahre dauern, bis sich wirklich was tut. Also es gibt ja auch einen nationalen Aktionsplan, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, mit dem Ziel, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden. Das ist also ja europaweit, ist natürlich ein utopisches Ziel, aber gut, dass es diesen Aktionsplan gibt, dass es wirklich auf der politischen Agenda dabei ist. Ich denke mal, was der Staat vor allen Dingen machen kann, ist bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Da haben wir einen enormen Mangel. Nicht nur bekommen wir selber auch mit, wenn man irgendwie gerade auf Wohnungssuche ist, wie unglaublich schwierig das ist. Also da ist die Situation im Moment sehr angespannt und da muss mehr passieren. Da muss auch mehr passieren, dass Menschen nicht so einfach gekündigt werden kann, weil da wären wir wirklich in der Prävention. Also wenn ein Mensch einmal wohnungslos, obdachlos ist, ist es wirklich ein langer, steiniger Weg, diese Person wieder zu reintegrieren. Da müsste der Staat in der Prävention viel mehr machen, nicht nur aus Menschlichkeit, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Menschen in Wohnheimen unterzubringen, ist extrem teuer. Da müsste der Staat eigentlich ein enorm großes Interesse haben. Es gibt auch viele staatliche Projekte, auch was die gesundheitliche Versorgung angeht. Problem ist da auch immer die Finanzierung. Gestern wurde vor dem Roten Rathaus protestiert, weil der Senat tagt. Es wurde gesagt, dass im Sozialbereich Kürzungen stattfinden. Noch ist unklar, ob das auch die Wohnungslosenhilfe betrifft. Es gibt viele gute Projekte, die dann aber vielleicht für 1-2 Jahre finanziert werden, die dann immer um ihre Finanzierung kämpfen müssen. In den Anfang in den Kinderschuhen der Stiftung war eigentlich auch der Gedanke, dass man da mit staatlicher Seite kooperiert. Mittlerweile, muss ich sagen, sind wir froh, dass wir da auf eigenen Füßen stehen. Das heißt, wenn wir eine gute Idee haben, können wir die sehr schnell umsetzen. Und dank unserer Spender sind wir gut finanziell aufgestellt, sodass wir da nicht immer die Sorge haben müssen, was ist im nächsten Jahr, vielleicht gibt es dann unser Projekt gar nicht mehr.
Jetzt sind wir so ein bisschen schon ins Politische abgedriftet. Lassen Sie uns doch nochmal zurückkommen zu den medizinischen Herausforderungen. Mich würde auch interessieren, was gibt es denn so für psychosoziale Faktoren, die man beachten sollte, vielleicht auch in der Behandlung?
Wenn ich Vorträge mache, dann verwende ich gerne ein Bild von einem Obdachlosen, Der sitzt so zusammengekauert auf einer Parkbank, extrem verwahrlost. Man sieht, dass der eingekotet hat. Da finde ich, wird die ganze Dimension der Obdachlosigkeit ist daran erkennbar. Wenn wir uns die Grundbedürfnisse angucken, dieser Mensch hat Hunger, der hat Durst, würde unglaublich gerne sich mal wieder waschen, duschen können. Das ist eben da wichtig, dass wenn Versorgung stattfindet, dass da wirklich ganz basal die Grundbedürfnisse abgedeckt werden können. Das ist jemand, der in der Regel Angst hat, zum Arzt zu gehen. Es ist ganz viel Scham mit dabei, ganz viele Schuldgefühle. Obdachlosigkeit bedeutet auch immer einen enormen Stress. Das heißt, die Patienten, die bei uns hier im Wartezimmer sind, die sind unglaublich unruhig, die können nicht lange warten. Das ist eine große Herausforderung. Sobald wir merken, hier sind jetzt viele Patienten, die auf einmal kommen, so schalten wir nochmal 2-3 Gänge höher, um da eben schnell zu handeln, eben dass da nicht vielleicht auch dann Meinungsverschiedenheiten unter den Patienten entstehen. Wir alle haben hoffentlich ein soziales Netzwerk, das uns bei Krankheit auffängt. Das haben diese Patienten in der Regel nicht. Das ist eine große Hürde. Und dann psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen treten in dieser Patientengruppe wirklich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung viel häufiger auf. Wir haben Depressionen, wir haben Erkrankungen aus dem Schizophrenie-Spektrum, wir haben eben den Substanzmissbrauch, um so einige Beispiele zu nennen.
Und da wiederum, das haben Sie ja gesagt, gerade auch im psychiatrischen Bereich eine Versorgungslücke, auch bei Ihnen im ehrenamtlichen Sektor.
Ja, leider, genau.
Jetzt mal angenommen, ich wäre in einer allgemeinmedizinischen Praxis tätig, vor mir säße eine wohnungslose Person, ich wüsste das aber nicht. Die wäre krankenversichert, die würde, ich weiß nicht, irgendwie bei einem Freund wohnen, könnte da auch duschen, also ich hätte jetzt keine Möglichkeit, das am Äußeren irgendwie zu sehen anhand von Verwahrlosung oder Ähnlichem. Gibt es da sowas wie Red Flags oder anamnestische Tricks, wie man darauf kommen kann und der Person dann vielleicht auch in ihrer Not helfen kann?
Puh, das ist, glaube ich, schwierig. Also wenn dieser Fall eintreten würde, dass wirklich ein Patient in der Praxis ist, wo es irgendwie auf der Kippe steht, dann würde ich denken, wenn man vielleicht schon mal von uns gehört hat, dann wäre es toll, dann eben auch an uns zu verweisen, weil wir hier so das ganzheitlich im Vordergrund steht und eben dadurch, dass wir eine Sozialarbeiterin im Haus haben, da eben auch schnell geholfen werden kann. Die Realität sieht ja leider anders aus, dass die Patienten lange warten und erst wenn es wirklich Schlimmes dann auch zu uns kommen. Ich habe aber zum Beispiel ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist eine junge Frau, so Ende 30, die jetzt vor 2 Wochen neu zu uns gekommen ist. Die ist alleinerziehend, die ist in einer Privatversicherung und ist jetzt, was Medikamente angeht, eben in Vorleistung getreten und hat, so wie sie es geschildert hat, sitzt die da auf den Kosten und hat da noch keine Rückzahlung von der Krankenkasse bekommen. Dadurch kann sie jetzt aktuell ihre Miete teilweise nicht bezahlen. Sie hat eine Diabetologin, zu der sie noch hingeht, hat aber auch Probleme, also eine Schilddrüsenunterfunktion, war aber, weil da Schulden bei der Allgemeinärztin entstanden sind, auch eben nicht in die Praxis gegangen und hat sich eben deshalb an uns gewendet. So, und das ist ja wirklich so jemand, bei dem es wirklich so auf der Kippe steht. Und wenn ich da als Allgemeinärztin so behandle und sehe, komisch, die Patientin ist nicht gekommen, da könnte man halt nachfragen, aber ich würde jetzt irgendwie auch nicht drauf kommen, dass eine 38-jährige Frau, die privat versichert ist, da so enorme Mietschulden hat. Ne? Das sieht man den Patienten ja in der Regel dann nicht an. Und auch bei der Patientin jetzt im Gespräch, die war so sehr in sich gekehrt, der war das unglaublich unangenehm. So, und dadurch ist es, finde ich, toll, dass es so Einrichtungen wie unsere gibt, die eben auch die Erfahrung haben und da auch sehr sensibel mit den Patienten umgehen können und eben vielleicht auch zeigen, dass es eben nichts Schlimmes ist und dass wir hier medizinische Hilfe anbieten können, aber dass es auch andere Einrichtungen gibt. Ich habe sie dann auch an die Klinikstelle verwiesen, weil ich denke, dass da diese Person gut geholfen werden kann und dass es eben jetzt wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wir da helfen, damit eben nicht eine Wohnungslosigkeit entsteht.
Wir sprechen jetzt vor allem über Berlin, aber ich nehme an, auch in anderen Großstädten oder auch mittelgroßen oder Kleinstädten gibt es ja vermutlich ähnliche Angebote.
Auf jeden Fall. Also das war die Eingangsfrage, wie steht es um die gesundheitliche Versorgung? Und in den Großstädten, da sind die Angebote stetig gewachsen. Auf dem Land ist es extrem schwierig. Da gibt es es eigentlich fast gar nicht. Das ist ja eben dann auch ein Grund, warum viele Menschen in die Großstädte kommen. Das sind ja Magneten, auch eben gerade für Wohnungslose und für Obdachlose, weil da es doch deutlich bessere Angebote gibt.
Was können Sie denn medizinisch anbieten?
Ich hatte das ja schon mal so angerissen, dass, was unsere Diagnostik angeht, da sind wir wirklich sehr auf die klinische Diagnostik angewiesen. Wir haben hier die Möglichkeit, zweimal in der Woche Blut abzunehmen und von einem Labor kostenlos analysieren zu lassen. Das ist toll. Wir haben doch sehr in die Jahre gekommenes Ultraschallgerät. Es gibt einen ehrenamtlichen Internisten, der ist 83 Jahre alt, der ist schon auch seit fast 16 Jahren jeden Freitag hier. Der weist mich gerade so in die Kniffe der Ultraschalldiagnostik ein. Wir haben auch noch einen Chirurgen, der mich immer dienstags unterstützt. Aber wir haben natürlich große Limitationen. Sobald eine Frakturfragestellung besteht, sind wir darauf angewiesen, die Patienten in die Krankenhäuser zu überweisen. Und Überweisung, also wir haben jetzt keinen Überweisungsschein, so den klassischen, den man kennt. Wir haben eben eine DIN A4-Seite, wo die Patientendaten, die Anamnese, der Befund eingetragen wird. Das geben wir dann dem Patienten mit, in der Hoffnung, dass dann eben in der Rettungsstelle die Weiterversorgung stattfindet. Das klappt in der Regel auch gut. Also ich nenne es mal inoffizielle Kooperation mit den Krankenhäusern. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wenn dann da die Versorgung stattgefunden hat, dass die Patienten wieder zu uns kommen. Also manchmal liest man das ja dann auch in Epikrisen, wird in gebessertem Allgemeinzustand in die Häuslichkeit entlassen, wo ich denke, Häuslichkeit, nee, aber da gibt es einfach keine Häuslichkeit. Oftmals steht dann auch der Name unserer Einrichtung drauf. Wünschenswert wäre es, wenn vorab mit uns dann auch kommuniziert wird. Aber ich weiß ja auch, wie der Alltag in den Kliniken aussieht. Da ist ja so wenig Zeit, dass wir das nicht erwarten können. Wir hatten das aber auch manchmal, dass dann die Patienten im schlechten allgemeinen Zustand dann mit einem Krankentransport dann hier bei uns vor der Tür stehen, weil da die Annahme besteht, dass wir hier auch stationär behandeln können. Das können wir nicht. Es gibt hier nur ambulante Versorgung. Also die inoffizielle Kooperation mit den Krankenhäusern läuft oft gut, aber es gibt da auch noch Luft nach oben. Und also ich sehe uns so als Filterfunktion, also genauso wie, finde ich, die allgemeinen Ärzte auch eben Filter sind und dafür sorgen sollen, dass die Krankenhäuser entlastet werden, dass nicht jeder Mensch direkt in die Rettungsstelle geht. So ist es ja auch so, dass wir auch viele obdachlose, wohnungslose auffangen können, eben auch oral, antibiotisch auch viel behandeln können und da eben auch verhindern, dass diese Menschen zuerst in die Rettungsstelle gehen. Aber was bestimmte Erkrankungen angeht, sind wir eben auf diese Rettungsstellen und die Krankenhäuser angewiesen und möchten aber auch wirklich sehr gerne dann auch in der Nachsorge tätig sein, weil wir sonst diesen Drehtüreffekt haben, im Krankenhaus gewesen und nächste Woche dann direkt wieder, weil eben keine Nachsorge stattgefunden hat.
Jetzt haben Sie die Krankenhäuser angesprochen. Das ist ja durchaus ein Ort, wo man häufiger mal mit obdachlosen PatientInnen zu tun hat. Was würden Sie denn Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern raten für den Umgang mit obdachlosen PatientInnen?
Also wir hatten jetzt im März diesen Jahres auch eine Weiterbildung, wo wir auch selber einen Vortrag gemacht haben. Das Tolle da war, dass wirklich so aus allen Bereichen es Vorträge gab. Es war ein Arzt aus der Rettungsstelle. Es waren von den Krankentransporten, von den Rettungswagen, waren Psychiater mit dabei, es war jemand vom Senat mit dabei, von den Einrichtungen der Kältehilfe, dann Neurochirurgen, die auch ein Projekt vorgestellt haben. Also da ist ja auch immer wichtig, dass so ein Austausch stattfindet, eine Vernetzung. Und also das, was ich auch geschildert habe, dass es eben eine sehr spezielle Patientengruppe mit sehr speziellen Bedürfnissen ist. Also wenn wir unsere Patienten ins Krankenhaus schicken, dann wissen wir ja leider gar nicht, ob die auch wirklich gehen oder wenn sie gehen, ob sie überhaupt bleiben. Und dann auch dafür zu sensibilisieren, dass man das, also nicht sagt, ja, die dummen Obdachlosen, jetzt ist jetzt weiter da und jetzt ist er weg. Oder der stinkt so und kann er sich nicht mehr waschen, dass man da irgendwie sensibilisiert dafür ist, dass es eben eine sehr ausgesetzte Patientengruppe ist mit besonderen Bedürfnissen. Und ich glaube, da besteht auch die große Herausforderung, eben nicht zu denken, ah ja, Vigilanz gemindert, ja, C2-Abusus, sondern da immer wieder auch zu gucken, okay, kann es vielleicht auch nochmal was anderes sein? Ist es vielleicht jetzt doch eine kraniale Blutung durch ein Trauma. Da möchte ich auch nicht mit den Kolleginnen aus der Rettungsstelle tauschen, die da wirklich immer wieder schwierige Entscheidungen treffen müssen.
Vielleicht spielen wir das einfach mal durch. Sagen wir, ein Patient mit einer dekompensierten Leberzirrhose, wir nehmen den auf, stationär, rekompensieren den, so dass man jetzt bei einem Patienten mit Krankenversicherung sagen würde, okay, den entlassen wir jetzt in die ambulante Weiterversorgung. Wie sollte man das machen, wenn man das bei einem obdachlosen Menschen macht?
Genau, also wenn Patientinnen stationär aufgenommen werden, dann haben wir es häufiger, dass wir dann auch Anrufe bekommen. Also wenn klar ist, okay, jetzt so in 2 Tagen oder 3 Tagen soll die Patientin entlassen werden, dann bekommen wir häufig Anrufe, wo dann eben abgeklärt wird, können wir das hier gewährleisten, die Versorgung, worauf müssen wir achten, wie sieht es mit Medikamenten aus etc. Und das ist natürlich für uns auch Gold wert, wenn wir dann da vorab informiert sind, dass da schon mal ein Austausch stattgefunden hat. Genau, ich habe tatsächlich auch, weil wir auch über Schweden gesprochen hatten, eine Patientin, die aus Schweden kommt, die vor einigen Monaten mit einer dekompensierten Leberzirrhose im Krankenhaus war. Also ich hatte sie eingewiesen, eben wegen Aszitis. Die ist jetzt seit einiger Zeit nüchtern, wird von uns medikamentös versorgt in regelmäßigen Abständen, ist vom Gewicht her stabil. Das ist ja auch für uns und für alle Beteiligten eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, wo eben so dieses Zusammenspiel von uns als Gesundheitszentrum, den Krankenhäusern und dann der Nachsorge wirklich auch gut funktioniert hat und wo wir sagen, das ist jetzt eine Patientin, die ist aktuell stabil.
Aber weiterhin obdachlos.
Sie ist weiterhin obdachlos, genau. Das ist natürlich sehr schwierig. Also deutsche Staatsbürger haben Anspruch auf Sozialleistungen. Wohnen ist ja eigentlich auch ein Menschenrecht. Da ist es deutlich leichter für uns, da die Menschen wieder zu reintegrieren. Wobei man auch sagen muss, es fängt oft so ganz basal an, dass geklärt werden muss, gibt es überhaupt Ausweisdokumente? Haben viele gar nicht. Gibt es eine Meldeadresse? Wenn ich diese beiden Grundvoraussetzungen nicht erfülle, dann kann ich auch nicht wieder zurück ins System. Also da muss man dann ganz basal anfangen. Dann Kontakt mit dem Jobcenter, darüber dann Bezug von Bürgergeld und dann darüber in eine gesetzliche Krankenversicherung zu kommen. Das sind ja alles mögliche Schritte. Das ist nicht leicht, das sind große bürokratische Hürden, man braucht viel Geduld. Das haben unsere Patienten oft nicht. Bei Menschen aus dem europäischen Ausland, die haben ja in der Regel, wenn sie jetzt nicht hier gearbeitet haben, keinen Anspruch auf Sozialleistungen hier. Und da ist es unglaublich schwierig, diese Menschen zu integrieren oder zu reintegrieren.
Also da wirklich auch sozialarbeiterische Herausforderungen. Können Sie uns vielleicht mal so einen typischen Arbeitstag von Ihnen einfach mal schildern?
Genau, also wenn wir ganz vom Anfang gehen, also wir öffnen um 8 Uhr unsere Tore, das heißt Patienten klingeln und dann sind es ja nicht alle, die zum Arzt wollen. Also es ist oft um 8.30 Uhr gibt es Frühstück, dann haben wir wie so eine kleine Schleuse, da werden dann die Daten aufgenommen. Oftmals sind es Patienten, die wir schon auch lange kennen, aber es gibt auch viele Neuaufnahmen und dann bekomme ich eine Liste mit den Patienten, die eben einen Arzt kontaktieren wollen. Alle Patienten werden von uns auch statistisch erfasst. Nicht nur die mit medizinischer Konsultation, sondern eben auch Versorgung durch die Suppenküche, durch die Kleiderkammer. Und dann haben wir ein Behandlungszimmer. Das ist wirklich sehr gut ausgestattet, vor allen Dingen auch was die Wundversorgung angeht. Und die Anamnese, also habe mir so gedacht, naja, welcher Arzt hat eigentlich heute noch Zeit für eine richtig gute Anamnese? Ne? Also das, wenn ich mich so mit meinem im Freundeskreis umhöre, dann kommt das doch oft leider zu kurz. Also ist ja einfach dem Alltag geschuldet. Aber da bin ich, finde ich, in einer sehr luxuriösen Position, dass ich mir wirklich auch Zeit nehmen kann. Ja, also im Erstkontakt steht vielleicht erstmal so das medizinische Problem im Vordergrund. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Das ist für unsere Patientinnen extrem wichtig, so dass sie da eben, weil sie ja lange gewartet haben, zum Arzt zu gehen, da sind enorme Hemmungen, eine enorme Angst da. Und wenn eben da dieses Vertrauensverhältnis da ist, dann geht es für mich darum, auch ganz viel Sozialanamnese zu machen, um eben herauszufinden, wie kann diese Person wieder reintegriert werden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Sprachbarriere ist ein großes Problem. Ich bin da wirklich sehr dankbar über den elektronischen Fortschritt. Da ist mein Handy mit Übersetzungsprogrammen wirklich auch ein sehr guter Assistent geworden, weil ja Polnisch, Rumänisch, Russisch, Arabisch, wenn die Sprache nicht gesprochen wird, ist es ja eine enorme Hürde und da kann man ja gar nicht wirklich gute medizinische Arbeit machen.
Ich bin da mal auf was ganz Spannendes gestoßen. Vielleicht ist das was für Sie und vielleicht auch für alle anderen, die zuhören und auch häufiger mal mit Sprachbarrieren zu tun haben. Es gibt so LIKAR-Karten, L-I-K-A-R. Das sind so kostenlose Anamnesehilfen für einen Rettungsdienst vor allem. Auf diesen Karten, das gibt's aber auch als App, sieht man dann eben so kleine Bildchen von Symptomen, vom zeitlichen Auftreten und so weiter. Das ist ganz clever gemacht und das kann man dann auch sehr schnell in verschiedenen Sprachen haben. Also wenn man da diese App hat, kann man da dann das auf Polnisch stellen oder auf Ukrainisch oder auf andere Sprachen. Und so lässt sich gerade, wenn es schnell gehen muss oder die Sprachbarriere sehr ausgeprägt ist, eigentlich ziemlich gut arbeiten.
Okay, also da muss ich mal gucken oder vielleicht haben Sie einen Link. Da.
Ja, setze ich auf jeden Fall in die Shownotes. Wir waren gerade noch bei der Sozialanamnese, beziehungsweise Sie haben geschildert, wie wichtig es ist und wie schwer auch manchmal da Vertrauen aufzubauen.
Genau, manchmal sind auch Angehörige oder Freunde mit dabei, die dann übersetzen. Aber also da ist eben soziale Anamnese einen sehr großen Raum ein. Ist ja auch wichtig zu klären, gibt es irgendeinen familiären Rückhalt? Oftmals gibt es Familie, aber der Kontakt besteht schon seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch gerade bei vielleicht eher so aussichtslosen Fällen kann man da über die Familie vielleicht dann doch nochmal auch was erreichen, was man nicht für möglich gehalten hätte.
Also da kommen Sie dann tief hinein ins Leben Ihrer Patientinnen und Patienten. Ich finde, insgesamt klingt das wirklich auch wahnsinnig spannend. Also Sie haben Zeit für Anamnesegespräche, Sie haben ein ganz breites Feld, das Sie abdecken medizinisch. Das klingt irgendwie nach einer tollen Arbeit.
Unbedingt. Also ich bin total dankbar für diese Arbeit. Ich hatte tatsächlich so, bevor ich hier angefangen habe, habe ich einfach mal auf dem DIN A4-Blatt aufgeschrieben, was so meine Wünsche für meinen zukünftigen Arbeitsplatz sind. Und es, also fast alles hat sich hier erfüllt. Es ist immer wieder auch eine große Herausforderung, also weil eben kein Tag wie der andere ist. Wir vergeben keine Termine. Das heißt, also ich kann Ihnen nicht sagen, wie morgen der Tag aussieht. Also es gibt Erfahrungswerte, also morgen am Freitag wird es wahrscheinlich wieder richtig voll sein. Aber das macht für mich natürlich auch eine große Faszination aus. Das ganze Spektrum ist mit dabei. Ich habe früher immer gedacht, ich würde gerne mal auch für Ärzte ohne Grenzen arbeiten. Und irgendwie ist das für mich gerade so wie Ärzte ohne Grenzen mitten in Berlin.
Auf jeden Fall haben Sie da eine Klientel, wo man wahrscheinlich hochgradig effizient helfen kann. Was würden Sie denn jetzt sagen, wenn jetzt Hörerinnen und Hörern zuhören und sagen, Mensch, ich möchte das auch machen. Wie kann man sich engagieren und vielleicht auch welche medizinischen Berufe und Fachrichtungen sind besonders dafür geeignet, sich zu engagieren?
Also erstmal würde ich sagen, jeder, der Zeit hat, kann sich gerne engagieren. Also ich habe letztens auch nochmal eine Diskussionsrunde mitgehört und da war eine Frau beschrieben worden, die hat einfach mal irgendwann angefangen, Suppe zu kochen und die auf der Straße zu verteilen. Also da kann wirklich jeder in unserer Gesellschaft, der da Zeit und Lust hat, die Möglichkeiten sind wirklich ganz vielseitig. Jetzt, was uns angeht, da würde ich gerne diese Gelegenheit nutzen, auch nochmal, um Werbung zu machen. Ich hatte das ja gesagt, also unsere ehrenamtlichen Ärzte, die mich hier unterstützen, die sind ganz toll, aber eben 75 und 83 auch mittlerweile schon. Da würden wir uns wirklich sehr über Nachwuchs freuen, wenn da Anfragen kommen. Und dann suchen wir auch aktuell nach einem kranken Gesundheitspfleger, einer kranken Gesundheitspflegerin in Vollzeit, weil wir eben gesehen haben, dass da ein enormer Bedarf besteht. Und wenn es hier in unserem Personal zu Krankheitsausfällen kommt, dann sind wir noch mal mehr am Anschlag. Und da gibt es auf unserer Internetseite eine Stellenausschreibung. Ich finde, wir sind ein ganz tolles Team, sehr schönes Miteinander, sehr engagiert und wirklich ein ganz toller, abwechslungsreicher Arbeitsbereich.
Der Amboss-Podcast als Stellenbörse hatten wir so auch noch nicht, aber ich drücke natürlich die Daumen, dass Sie da für den guten Zweck vielleicht auch über diesen Weg Kolleginnen und Kollegen finden. Und in anderen Städten und Gemeinden wird ja sicher auch gesucht. Auf welche Fachrichtungen kommt es denn da besonders an?
Genau, also wenn ich jetzt so die ärztliche Seite angucke, da also Allgemeinärzte möchte ich hervorheben, dann Chirurgen natürlich auch, also auch gerade was die Wundversorgung angeht. Internisten, Augenärzte sind auch immer wieder sehr gefragt. Und dann haben wir auch 4 ehrenamtliche Zahnärzte, die bei uns arbeiten. Und was natürlich auch, was ich ganz toll finde, wir haben ganz regelmäßig Medizinstudentinnen, die eben ihre Formulaturen hier bei uns machen. Das ist eine große Unterstützung für uns. Es ist toll, nochmal in der Lehre tätig zu sein. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Möglichkeit und eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und ich denke, dass wir als Ärzte eben schon auch eine besondere Rolle haben und eben auch, finde ich, so unser Wort auch nochmal mehr gehört wird. Und ich denke, dass zum Beispiel auch niedergelassene Ärzte eben über die Clearingstelle, also wenn man sich da so bereit ist, sich diesem Netzwerk anzuschließen, dass man sich mit wenig bürokratischem Aufwand doch sehr viel Hilfe leisten kann. Ich meine, wenn wir so unsere Patienten so normal versorgen, also sage ich mal die Normalbevölkerung. Wenn wir uns Studien angucken, dann sind es ja wirklich manchmal also so Marginalbereiche, wo wir Veränderungen herbeiführen können. Bei dieser Patientengruppe mit einer teilweise wirklich ganz stark reduzierten Lebenserwartung, da kann man ja wirklich auch mit wenig Einsatz doch wirklich sehr viel bewirken. Und das finde ich auch was ganz Tolles an dieser Arbeit.
Was würden Sie sagen, haben wir gesamtgesellschaftlich für eine Verantwortung? Wie kann es uns da gelingen, eine bessere Gesundheit für wohnungs- und obdachlose Menschen zu schaffen?
Für mich sind das immer zwei Seiten. Also einmal die menschliche Seite, dass wenn ich Menschen in prekären Lebenssituationen sehe, dass ich da nicht einfach die Augen verschließe. Und das ist ja auch irgendwie schon so zu einer Normalität geworden. Also gerade in den Großstädten, da nimmt das immer mehr zu. Und irgendwie ist es ja auch so, dass man das irgendwie so sich ja fast schon auch damit abfinden kann. Das gehört halt irgendwie dazu. Aber ich finde, das ist es halt nicht. Also es soll keine Normalität sein. Und es gibt ja eben auch diesen Aktionsplan, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden. Ich finde, was jeder Einzelne tun kann, ist, sich Zeit zu nehmen. Ich meine, das hört sich so banal an, aber das ist eigentlich, würde ich sagen, so unser kostbarstes Gut. Ich werde auch immer wieder gefragt, du, ist es okay, wenn ich Geld spende, ist es gut oder nicht? Muss man auch ganz persönlich entscheiden, ne? Aber dann auch, wenn man gespendet hat, dann nicht irgendwelche Auflagen machen, jetzt aber hier nicht kein Alkohol davon kaufen. Also ich finde, wenn ich spende, dann ist es halt dann, letztendlich gehört das dann auch der Person. Und aber vielleicht mal einfach zu fragen, wie geht's dir gerade? Sich 5 Minuten Zeit zu nehmen. Das würde so viel ausmachen in dieser Person. Also das ist das Menschliche. Und das andere ist, dass ich es ökonomisch nicht verstehen kann, dass wir eben teure Wohnheimplätze finanzieren, anstatt in sozialen Wohnraum zu investieren. Dass wir eben diese Hürde haben, dass wenn ich wieder in eine gesetzliche Krankenversicherung rein will, dass da so ein enormer Schuldenberg da ist. Da gibt es einige Dinge, die wir, finde ich, mit wenig Aufwand viel, viel besser machen können. Und wir reden ja auch immer wieder über explodierende Kosten im Gesundheitssystem. Und ich sehe das ja auch, weil uns werden auch oft Rechnungen von den Patienten dann zugeschickt, weil wir die einzige Adresse sind. Und das kostet dann ja mal schnell 10.000 Euro, so ein Krankenhausaufenthalt. Und wenn wir da aber Patienten haben, die in der Regelversicherung sind, dann würden wir da tatsächlich auch Kosten minimieren.
Wo bestehen da die größten Hürden, um die Probleme anzugehen?
Also ich hatte ja gesagt anfangs, dass sich das Gesamtangebot deutlich gebessert hat. Was ich so als große Hürde sehe, sind eben diese Kürzungen auf Bundesebene. Ne? In Berlin wird aktuell auch wieder über Kürzungen im sozialen Bereich geredet. Das sind einfach große Hürden, vor denen wir immer wieder stehen. Dann Menschen aus anderen Ländern ohne Krankenversicherung, weil das sehen wir auch in unseren eigenen Statistiken, das nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Großstädte in Deutschland haben da eine enorme Sogwirkung und da kommen wir einfach ganz massiv an unsere Grenzen, weil wir die eben nicht reintegrieren können. Und das ist ein gesamteuropäisches Problem, was eigentlich auf europäischer Ebene angegangen werden müsste. Wir hatten uns auch über psychische Erkrankungen unterhalten und da ist es einfach so, dass es ja nicht nur für unsere Patientengruppe, für alle, also wenn ich jetzt probiere, einen Psychiater zu finden, niedergelassen, habe ich monatelange Wartezeiten. Menschen, die vielleicht doch einen Entzug machen wollen aus unserer Patientengruppe, das sind enorme Hürden. Und wenn sie es geschafft haben, dann haben sie keinen Wohnraum und dann kann man eigentlich die Uhr danach stellen, dass sie dann irgendwann wieder rückfällig werden. Also das sind Hürden, also gerade die Behandlung von psychisch kranken Menschen, von Menschen mit Suchterkrankungen, da brauchen wir einfach nochmal mehr Angebote. Ich mag aber nicht nur über die Hürden reden, sondern ich finde es auch ganz wichtig, also was für Chancen gibt es und wenn wir schon sehen, die Angebote haben sich verbessert, ich denke ganz wichtig ist, dass wir uns noch mehr vernetzen, also hier in Berlin, aber auch auf Bundesebene, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Es ist immer wieder toll, wenn man da in den Austausch mit Kolleginnen geht, dann bekommt man wieder einen Denkanstoß, ja okay, das können wir vielleicht hier auch mal probieren. Das ist was Tolles, das ist eine große Chance, die ich sehe. Ich weiß nicht, ob die diesen Ansatz kennen, Housing First. Das gibt es in anderen europäischen Ländern. Finnland und Österreich machen da sehr gute Erfahrungen mit.
Portugal meines Wissens macht das auch.
Portugal auch, ja. Stimmt, haben Sie recht. Aber auch in allen deutschen Großstädten gibt es solche Projekte.
Können Sie es für die Hörerschaft vielleicht nochmal erklären, Housing First?
In der Regel ist es so, dass es große Hürden oder große Auflagen gibt, bevor ich überhaupt dann wieder eine Wohnung oder einen Wohnheimplatz bekommen kann. Und da ist jetzt der Gedanke, das einfach komplett umzudrehen und erstmal diesen Wohnraum zu gewährleisten. Und dann, wenn wir diesen Wohnraum haben, der ja auch immer also wirklich eine Heimat für die Menschen darstellt, dann davon ausgehend dann die nächsten Schritte zu machen. Da ist natürlich wichtig, dass dann auch verschiedene Akteure mit eingebunden sind, Psychologen, Sozialarbeiter, Ärzte, um eben diese Bedürfnisse auch abzudecken. Aber indem man das Ganze einfach umkehrt und eben nicht an Bedingungen knüpft, hat man gesehen, dass man, also da gibt es aus anderen Ländern und aus vielen Städten eben wirklich sehr tolle und vielversprechende Daten. Ich sage jetzt nicht, dass das all unsere Probleme regeln wird, aber das ist irgendwie ein Ansatz, den, wo ich denke, den sollten wir weiter verfolgen.
Und dann könnte man auch mal Bettruhe verordnen, wenn jemand sich mit einer Pneumonie vorstellt.
Zum Beispiel, genau, dann könnte ich irgendwann auch mal Bettruhe verordnen, ja.
Jetzt starten wir ins neue Jahr. Das ist ja ein guter Anlass, sich was vorzunehmen. Was würden Sie Kolleginnen und Kollegen und Studis raten, die sich überlegen, sich jetzt zu engagieren?
Vielleicht ganz, ganz einfach, traut euch. Ich kenne das ja auch, dass man so Berührungsängste hat. Traut euch einfach. Und was ich irgendwie ganz wichtig finde, ist auch so ein Leitspruch von Dr. Jenny de la Torre: Ein Mensch ist ein Mensch, dass man eben den Menschen sieht. Das sind für mich immer wieder Einzelschicksale, die hinter unseren Patienten stehen. Wir hatten hier schon Professoren, wir hatten Flugkapitäne. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen in meinem Alter, der hatte also wirklich Skabies am ganzen Körper, der hat in einem Zelt übernachtet und hat sich aber wirklich sehr gewählt ausgedrückt. Wir sind ins Gespräch gekommen und der meinte, ja, vor anderthalb Jahren, da war ich noch ein Top-Manager, habe ein dickes Auto gefahren, hatte ein Haus, Frau mit Kind, dann hat er eine stressinduzierte Psychose bekommen und alles verloren. Es ist ja so leicht, dass man irgendwie Obdachlose sieht und denkt, ja, die sind das selber schuld, die haben das selber gewählt. Aber hinter jedem Obdachlosen steht auch ein Einzelschicksal. Das finde ich ist wichtig zu sehen. Und dann, dass wir uns als Gesellschaft verstehen, dass wir mitten in dieser Gesellschaft leben und dass wir nicht warten und denken, okay, die Politik muss was machen, sondern dass wir selber da aktiv werden. Es gibt 30.000 Ehrenamtliche in Deutschland, 30 Millionen Ehrenamtliche. Was wäre unser Land ohne sie? Aber ich finde, das kann auch gerne noch mal ein bisschen mehr werden und da würden wir uns sehr freuen.
Normalerweise frage ich an der Stelle immer, gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten? Ich denke, das haben Sie jetzt aber hier bravourös gemacht gerade. Dr. Bieler, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren und auch vielen Dank für Ihre Arbeit.
Herr Wingert, vielen Dank für das Interview. Wir konnten uns gut austauschen, habe selber auch noch mal einige Anregungen mitbekommen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf Abonnieren. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr die Amboss-App noch nicht heruntergeladen haben solltet, kann ich euch nur herzlich dazu einladen. Probiert es doch einfach mal aus. Einen Monat kann man Amboss kostenlos testen und dann seht ihr ja, ob das was für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-app. Das ist der Link, der führt euch direkt auf unsere Homepage. Da könnt ihr euch die App dann holen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Erfolg bei all euren Projekten 2025 und bis zum nächsten Mal. Ciao!